Agoraton, Platz für Perspektiven.
Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Agoratalk. Heute zum Thema Schulsystem. Veränderungsbedarfe für eine erfolgreiche Bildung unserer Kinder. Unser Gast, Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Es entstand ein dynamischer Talk, der mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit unseres Schulsystems Lust auf mehr macht. Los geht's! Hallo Frau Fleischmann, herzlich willkommen bei uns im Agora-Podcast. Bevor wir loslegen, möchten wir Ihnen gratulieren. Sie wurden vor 3 Wochen als Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes erneut für 4 Jahre im Amt bestätigt, mit einer überwältigenden Mehrheit von 95%. Beeindruckend, das würden sich viele Politiker wünschen.
Ja, dann sage ich schönen guten Abend zusammen.
Frau Fleischmann, uns ist in der Vorbereitung eines aufgefallen. Sie sind eine Person mit einer klaren Meinung, klaren Statements und wissen aus Ihrer Sicht, wo der Hase für das Bildungssystem hinlaufen müsste. Warum überträgt sich Ihrer Meinung nach dieser Drive, diese Pace und der Spirit nicht auf spürbare Veränderungen im Bildungssystem?
Ja, ich glaube, dass wir einfach Traditionen haben, die dagegen halten, dass es Menschen gibt, die lange selber in der Schule waren und die Schule so kennen, wie sie immer war. Und nichts ist schwieriger, wie aus einer Komfortzone auszutreten. Und wenn Schule immer so war, dann gibt es einfach einige, die sagen, ja, dann wird ja wohl Schule so bleiben können. Und Hauptsache, ich bin dann durch oder meine Kinder sind durch. Und dann, wenn sie nach dem Drive fragen, also nach dem Motto, nach mir die Sintflut, dann kann ja irgendwie die Schule dann doch so bleiben, wie sie ist. Ich habe allerdings aktuell das Gefühl, gerade nach der Corona-Zeit, jetzt aber auch aufgrund des großen Lehrermangels, dass doch schon viele Menschen diskutieren über, ja Moment mal, jetzt fällt hier Unterricht aus. Ja Moment, der Staat kommt seiner Aufgabe gar nicht nach. Ja, aber ich will doch eigentlich, dass mein Kind ganz anders lernt. Jetzt haben wir diese ganzen KI, AI, ChatGPT und sonstigen Tools, wo Menschen nachdenken und sagen, ja, dann kann man ja einfach die Hausaufgabe oder die Schulaufgabe so erledigen und dann kriegt man auch eine 2. Da stimmt doch was nicht. Ich habe das Gefühl, dass jetzt schon was geht. Also im Sinne von, ja, ich brenne für eine Veränderung der Schule. Ja, ich weiß, dass Lernen auch anders funktionieren kann. Und ich bin überzeugt davon, dass wir Schule verändern können, auch in Zukunft, weil Menschen die Frage stellen, was soll Schule denn eigentlich leisten?
Frau Fleischmann, wenn Sie das so beschreiben, ist es so, Schule ist ja unglaublich vielschichtig. Und wahrscheinlich ist es ja auch unglaublich interdependent, welche Faktoren eine Rolle spielen, um die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Wenn Sie jetzt Ihre Wette machen müssten auf 3 große Maßnahmen, die helfen würden, tatsächlich etwas voranzutreiben, was wären diese 3 Wetten?
Also ich muss leider beginnen beim Lehrermangel. Also wir müssen alle miteinander alles dran setzen, auch wenn wir die Demografie alle kennen und überall Fachkräftemangel ist, dass wir genug gute Menschen an den Start kriegen, die Bildung in Zukunft machen, anbieten. Also der erste Wunsch oder die erste Idee ist, alles dafür zu tun, dass junge Menschen sagen, ich will Lehrerin werden. Das zweite, wir brauchen eine Attraktivität für diesen Beruf. Das zahlt natürlich auch ein für die, die nachkommen, aber erstmal für die, die da sind. Das heißt, wir müssen in der Politik und alle miteinander in die Richtung gehen, zu sagen, wie können die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt am Start sind, die Aufgaben, die zu tun sind, auch erledigen. Also einerseits weniger Aufgaben, es nützt jetzt alles nichts, wenn wir zu wenig Menschen sind, können wir nicht mehr Aufgaben bewältigen. Und andererseits einfach auch die Teilzeitmöglichkeiten bestehen lassen, auch attraktive Arbeitszeitmodelle anbieten, mal den 2. Lehrer pro Klasse, damit man Kinder differenziert behandeln kann. Das sage ich, obwohl wir Lehrermangel haben, ich weiß. Aber wir müssen alles dafür setzen, dass die bestehende Mannschaft, man nennt sie jetzt auch Kernmannschaft, das sind die, die eigentlich mal Lehrer werden wollten, gesund bleiben. Also 2. Punkt, attraktive Arbeitsbedingungen für die, die da sind, um die stark und gesund zu halten. Und der 3. Punkt wäre für mich, dass wir an die Lehrerbildung rangehen. Das ist jetzt auch in Bayern gerade am Start. Das machen viele Bundesländer, aber ich bin überzeugt davon, dass sich die Art und Weise, wie die Lehrerbildung aufgestellt ist, ändern muss. Wir brauchen mehr Praxisorientierung, wir brauchen mehr Kompetenzen in der Lehrerbildung, die einzahlen auf das, was dann gefragt ist. Und deswegen wären meine Punkte eben einerseits die Lehrerbildung, andererseits die Attraktivität und dann alles dran zu setzen, dass wir wieder mehr am Start sind.
Was würde Ihrer Meinung nach die Attraktivität wirklich steigern? Also ist es Geld, Zeitmodelle? Das ist wahrscheinlich eine Kombination, aber wo sind die großen Hebel?
Sie haben es selber gerade gesagt, was steigert die Attraktivität eines Berufs in der jetzigen Zeit? Können wir nur mit der Brille der jungen Menschen beantworten. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil wenn agile Arbeitswelten das ist, was sich ein junger Mensch vorstellt, dann ist natürlich der Lehrerberuf, wo du um 7.30 Uhr da sein sollst, genau das machen sollst, was im Lehrplan steht, alles tippitoppi erfüllen musst, damit du dann, wenn du am Nachmittag nach Hause fährst, sozusagen Haken dahinter setzen kannst. Jetzt nicht unbedingt die agilste Arbeitswelt, die vorzufinden ist. Andererseits gibt es die neuen Studien, die besagen, dass junge Menschen schauen nach genug Geld, weil natürlich gerade krisenfest derjenige ist, das haben wir ja jetzt leider erleben müssen, der sich auch einen gewissen Lebensstandard leisten kann. Also ich denke, ein Hebel ist freilich, die finanzielle Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer, ist die Attraktivität des Arbeitsplatzes in der Weise, dass man gut Familie und Beruf vereinbaren kann, deswegen auch Arbeitszeitmodelle. Und ich würde auf alle Fälle sagen, wenn du Lehrerin wirst, weil du die Gesellschaft von morgen retten möchtest und positiv beeinflussen möchtest, dann möchtest du ein Arbeitsfeld vorfinden, wo dir das täglich gelingt und nicht nach Hause fahren und sagen, jetzt konnte ich dem Sebastian wieder nicht helfen. Der hat immer noch nicht den Pythagoras verstanden. Die drei Jungs haben sich erneut gekloppt im Pausenhof. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was eigentlich los ist bei denen, weil ich auch gar nicht die Zeit hatte, das zu klären. Eine Mama war bei mir in der Sprechstunde und weint, weil sie mit ihrer Tochter nicht mehr weiterkommt, die depressiv geworden ist. Das sind lauter Herausforderungen, die willst du schaffen. Die kannst du aber nur schaffen, wenn du ein multiprofessionelles Team hast, wenn du die Chance hast, den einzelnen Kindern gerecht zu werden und der Lehrer wurde, weil er die Gesellschaft retten will, will nach Hause fahren und sagen, ja, heute habe ich die Welt ein bisschen besser gemacht, indem ich diesen drei Kindern zum Beispiel helfen konnte.
Sie gelten ja als Frau für den Dialog, zumindest ist uns das in der Vorbereitung aufgefallen, dass Ihr Umfeld Sie dafür sehr schätzt. Aber jetzt nochmal die konkrete Frage, wie kommen wir denn von den guten Ideen, die sehr einfach klingen teilweise, auch die Sie gerade beschreiben, wie kommen wir da vom Reden ins Tun? Für mich als Außenstehender ist es gerade so, der aus der freien Marktwirtschaft auch kommt, dass die Geschwindigkeit der Umsetzung eben im Bildungssystem überhaupt nicht vergleichbar ist mit der Geschwindigkeit von Umsetzungen in der freien Marktwirtschaft. Wie ist da Ihre Sicht drauf?
Naja, also Bildung ist Staatsaufgabe und kein Start-up. Eine Staatsaufgabe managt sich ein Stück weit anders wie ein Start-up, ist vielleicht auch gut so. Und zwar deswegen, weil wir Verlässlichkeiten auch brauchen. Also wir können, ich habe leider hier gerade beobachtet bei einem Freund, der in einem sehr coolen Start-up gestartet ist, mitten in München und jetzt sitzt er woanders, nicht wahr, weil es diese Firma nicht mehr gibt. Also man muss mal ganz kurz überlegen, um welches Feld diskutieren wir. Wir diskutieren um die Bildung. Und die Bildung ist nicht ein Start-up, sondern eine nachhaltige, ganzheitliche Langzeitaufgabe. Deswegen brauchen wir auch nicht von heute auf morgen eine Revolution im Schulsystem, sondern eine Entwicklung. Sie fragen nach den Hebeln. Der Hebel kann nur sein, alle mitnehmen. Und wenn du alle mitnehmen willst, sind es halt nicht nur 14 Mitarbeiter in einem Start-up, sondern dann sind es mal 6.500 Schulen hier in Bayern. Dann sind es sehr viele Lehrer und dann sind es vor allem die Eltern und die Kinder. Und wenn man jetzt nur ein Beispiel nimmt, das würde ich gerne sagen, wie geht der Hebel der Veränderung schneller? Wir erleben gerade die KI-Entwicklung, die uns links überholt. Die wartet übrigens nicht, bis wir mal langsam dann auch unser Leistungssystem verändern, sondern die rennt da einfach und wir bleiben womöglich stehen. Und da zeigt sich jetzt schon mal wunderbar, dass das eine mit dem anderen nicht zusammengeht. Jetzt ist aber die Frage, wenn es die KI gibt und die können wir Lehrer nicht abschaffen und die kann auch der Kultusminister nicht abschaffen, sondern das rennt, dann müssen wir lernen, kritisch mitzurennen und zu überlegen, was das bedeutet für die Veränderung des Schulsystems. Und als ich das vor einer Woche etwa ins Feld geführt habe, dass man dann auch mal nachdenken müsste über die Noten in der Schule und über die Leistung in der Schule, ist hier alles zusammengebrochen in Bayern. Ich habe noch nie so viele mediale Rückfragen bekommen, ob ich denn jetzt wahnsinnig sei und dieses ganze Bildungssystem umkrempeln wolle. Also, die Widerstandskraft ist hoch, die Haltekraft an Altem ist hoch, die Mannschaft ist breit, es sind viele politische Mandatsträger, haben auch nicht unbedingt jetzt im Landtagswahlkampf Bock, was zu verändern. Lieber machen wir doch so weiter und haben irgendwie so die Traditionen gepflegt. Dann haben wir auch keine großen Widerstände, müssen keine neuen Schulmodelle erklären. Also da kommt viel zusammen. Und ich bleibe trotzdem Optimistin und möchte an der Stelle sagen, es rentiert sich aber. Wir brauchen den Dialog mit Ihnen zum Beispiel. Wir brauchen mediale Aufmerksamkeit. Lernen könnte anders funktionieren. Es gibt auch Lehrer, die Bock drauf haben, anders zu unterrichten. Es gibt neue Ideen. Und wenn man die oft kommunizieren kann, deswegen rede ich mir auch gerne den Mund fusselig, mache ich das, weil das dazu beiträgt, dass wir dann eben irgendwann auch mal eine große Veränderung im Schulsystem denken dürfen. Und die wäre für meine Begriffe vor allem die Leistungsorientierung und die Art und Weise, wie wir prüfen. Da müssten wir was verändern.
Also danke für den schönen Vergleich mit Bildung ist Staatsaufgabe, kein Startup. Es klang zunächst jetzt aber so, als wären Sie mit der Geschwindigkeit dann doch ganz zufrieden, wie die Sachen noch umgesetzt werden. Ist es wirklich ein Entweder-Oder, Start versus Startup, oder gibt es auch was in der Mitte, was uns nach vorne bringt?
Ich habe ja dieses Bild gerade kreiert, ich kannte das vorher noch nicht. Also jetzt lasse ich mich mal drauf ein. Es ist nicht Entweder-Oder, da bin ich volle Kanne bei Ihnen. Aber eine Revolution von oben zum Beispiel, könnte man ja auch mal machen. Ja? Man könnte sagen, ein neuer Kultusminister kommt womöglich jetzt dann an den Start, wenn hier die Wahlen waren in Bayern. Oder der Alte macht weiter und sagt, ich rufe jetzt hier ein Change aus. Na dann Prost Mahlzeit. Diesen Change müssen die mittragen, die den leben, das sind die Lehrerinnen und Lehrer, und die den abnehmen, das sind die Kinder und die Eltern. Wenn du den Schalter umlegst, wirst du nie zum Erfolg kommen. Das heißt, es geht nur Step by Step. Also ja, irgendwie in der Mitte, dann sagen aber alle, so wie Sie gerade, ist ja viel zu langsam, ist ja eine Schnecke, die da daherkommt und wir hätten ja gerne und so weiter, ein Turbo. Ja, es hat aber keinen Sinn, wenn du Veränderungen getragen haben möchtest, muss die Mama verstehen, warum du Leistung anders misst, muss das Kind den Wert des Feedbacks erleben dürfen und muss der Lehrer gut drin werden. Und diese jetzt nur am Bereich der Leistung dargestellten Veränderungen dauern eine Zeit. Wir können spicken. Ich bin in der Jury des Deutschen Schulpreises morgen wieder unterwegs in einer der 20 besten Schulen Deutschlands. Die versuchen das alle. Da sehen wir das. Und trotzdem kann ich nicht aus der Schule, wo ich morgen in Potsdam bin, das einfach nehmen und hier in die Schule in Neuperlach einpflanzen. Das sind Prozesse, die müssen gelebt werden und abgenommen werden. Deswegen, Sie haben schon recht, es ist ein bisschen Gas geben mit Bremse. Aber ich glaube, es schadet auch nicht.
Sie haben ja eben also schon wieder das Bild der KI gehabt. Das ist ein ganz, ganz spannendes, natürlich eine Technologie, die alles umwälzen wird. Das ist uns allen bewusst. Ich frage mich, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der Corona-Krise als Chance eigentlich einen neuen Aufbruch zu starten? Also vielleicht hat das ja tatsächlich, in dieser Krise steckt ja auch eine Chance, sagt man immer wieder. Sehen Sie das für das Bildungswesen, das Schulwesen auch so, dass tatsächlich das den Turbo angeschaltet hat, dass wir eigentlich gar nicht mehr drumherum kamen? Oder ist es eigentlich in Ihrer Abwägung insgesamt eher eine negative Krise gewesen, die viele Schüler zurückgelassen hat?
Also da muss man abwägen. Also Digitalisierungsturbo war es definitiv. Jetzt ist nur verdammt schade, dass diese Zeit aufhört und direkt mündet in die eklatanteste Krise, die wir je hatten, was den Lehrermangel angeht. Und in die Folgen, die Sie gerade selber benannten, dass Kompetenzen also wir absolute Einbußen hatten bei den Kompetenzen der Kinder. Geben Sie sich das mal. Jetzt haben Viertklässler, ein Viertel der Viertklässler nur mehr die Mindeststandards im Lesen und Rechnen drauf. Das heißt, jetzt, ja, also das sind die Kinder, die waren sozusagen in diesen Jahren der Corona-Krise so irgendwie da gerade am Start. Jetzt warten wir noch mal 3-4 Jahre, dann warten wir mal ab, wo wir landen. Das heißt, der Turbo, der gezündet wurde im Bereich der Digitalität, konnte nicht auf Langstrecke zünden, weil wir jetzt dabei sind, die Kompetenzdefizite der Kinder irgendwie noch reinzuholen bei zu wenig Personal. Also blöder geht's halt nicht mehr. Es wäre halt schön gewesen, wenn wir sozusagen nicht jetzt auch noch die nächste Krise mit dem Lehrermangel gehabt hätten und wir hätten meinetwegen zu viele Lehrer, dann könnten wir jetzt, wir haben ja so viel Geld wie noch nie in Bayern, also es ist ja, liegt ja wohl alles nicht mehr am Geld, wir investieren permanent und überall ist Geld da, aber die Menschen fehlen jetzt. Und wenn wir jetzt Menschen hätten für das Geld und die können könnten die Kinder in Kleingruppen abholen, individuell fördern, genau an ihren Stärken, Schwächen entlang, diagnostisch gut betreuen, die Eltern mitnehmen, ja, dann könnten wir insgesamt sagen, hat diese Corona-Krise einen Effekt gehabt, nicht nur den Digitalitätseffekt, sondern eben auch den, dass wir die Defizite, die die Kinder hatten, auch im sozial-emotionalen Bereich hätten reinholen können. Tja, hätte, täte, Fahrradkette ist nicht. Das heißt, wir verlieren sogar den Digitalturbo, weil wir uns da jetzt nicht mehr damit beschäftigen können. Man könnte ja wunderbar überlegen, wie man all das, was man in der Corona-Zeit pflichtmäßig machen musste, weil die Kinder nicht in der Schule waren, ideal hätten weiter importieren können und weiter treiben. Es ist nur nicht möglich, weil wir nicht mehr die Zeit haben, uns da jetzt firm zu machen. Deswegen schockiert uns ja auch manche KI-Entwicklung, weil wir gar nicht mehr hinterherkommen. Wir haben gar nicht die Zeit, das uns reinzuziehen und professionell umzusetzen. Also schade, dass es ein Konglomerat an Krisen hat. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch noch eine Integrationsproblematik. Viel mehr Kinder, wie wir eigentlich hatten, bei zu wenig Menschen und zu viel Aufgaben, das ist kein gutes Gebräu. Mhm.
Sie haben ja eben sehr schön beschrieben, dass die Attraktivität des Lehrerberufs sowohl für die Bestandslehrer, aber auch für junge, neue, nachkommende Personen, die neu in den Beruf starten werden, attraktiv bleiben muss. Was man im gesellschaftlichen Wandel immer mehr merkt, ist, dass junge Leute immer mehr einfordern, in wichtige Entscheidungsprozesse eingebunden werden zu wollen. In der freien Marktwirtschaft spricht man hier viel von Purpose-Driven. Wie ist Ihre Sicht darauf?
Sehr cooler Ansatz, weil die Generation Alpha Z oder wie auch immer sie jetzt heißt, genau möchte, sinnstiftend tätig zu sein, im Sinne von selbstwirksam und damit auch partizipativ. Also bin ich voll bei Ihnen. Das sind ja auch die wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir jetzt über diese Generation erfahren. Wie stark kannst du die bieten? Ich sag mal so, ich war 15 Jahre lang Schulleiterin. Du kannst sehr wohl, sehr partizipativ führen. Ich kann ja mal hier sagen, momentan kann ich meinen Job nicht verlieren. Wir waren eine Mannschaft mit 100 Frauen und Männern. Ich hatte sehr selten eine Konferenz gemacht, weil wir alles dezentral in Arbeitsgruppen organisiert hatten. Das ging. Also ich habe meinen Job nicht verloren. Ich wurde sogar noch was, also man kann dann auch was werden, wenn man sozusagen andere Führungselemente integriert. Warum sage ich das an der Stelle? Weil manchmal blockieren wir uns auch selbst. Es geht viel partizipativ. Ja, es ist ein Staatssystem. Ja, es ist top-down organisiert. Und ja, wir waren gewohnt, von oben zu kriegen, was wir hier in diesem Klassenzimmer machen sollen. Aber das geht ja nicht mehr. Also die Kinder erlauben das nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr warten, bis der Kultusminister mir sagt, wie ich jetzt dieses Reagenzglas bauen muss, damit ich den Corona-Test machen kann. Das muss ich mir am Wochenende selber irgendwie zusammenbasteln, um jetzt mal ein Beispiel zu sagen. Es hat alles tippitoppi funktioniert. Alle Männer mussten Baukästen mäßig das alles zusammenbauen, damit wir die Tests machen konnten. Da kannst du nicht warten von oben. Ich sage das jetzt als ein bisschen ein lächerliches Beispiel. Du kannst auch nicht warten, wenn du in deinem Ort erlebst, dass rechte Tendenzen den Ort verpesten, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und du ganz viele Jugendliche hast, die da hellhörig werden, weil die beim Fußball am Sonntagnachmittag das alles mitkriegen, was da diskutiert wird. Ja, da musst du handeln. Da kannst du nicht warten, bis du einen Leitfaden gegen rechts kriegst von irgendjemandem, sondern da musst du die Kids beim Wort nehmen und sagen, hey, was ist denn da, was geht denn da ab? Was erlebt ihr denn da? Ich habe jetzt nur zwei Beispiele benannt, wo es nicht machbar ist zu warten, bis mir jemand die Ansage macht, sondern wo man einfach handeln muss. Und handeln heißt selbstwirksam handeln. Demokratische Prozesse in der Schule leben geht. Leider ist unser Studium nicht ganz so angelegt, sondern da musst du nämlich auch Catching for Points machen und irgendwie dämlich irgendwelchen Punkten hinterherrennen, was überhaupt nicht dem entspricht, wie Lernen der Zukunft sein soll. Kinder würden nämlich auch gern partizipativ beteiligt werden und sie wollen ihren Pausenhof selber gestalten, am besten noch selber umbauen, lieber wie Mathe. Und deswegen geht da schon vieles im Bereich der Partizipation, der Demokratie. Aber so richtig ist natürlich der Lehrerberuf nicht bekannt dafür, dass du deine eigenen Ideen morgen kreativ umsetzen kannst. Da gebe ich Ihnen schon recht.
Genau. Und in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch ganz interessant. Glauben Sie, dass die Lehrerausbildung, das Studium, das Referendariat, ist das ein System, das so wie es seit jeher existiert und etwas sklerosiert erscheint von außen betrachtet, ist das etwas, was tatsächlich diese Partizipation ermöglicht? Und sind wir dabei, das wirklich umzubauen?
Ja, also jetzt argumentiere ich mal hier aus der bayerischen Perspektive heraus. Ich bin sehr stolz darauf, dass der Ministerpräsident auch neulich eben bei meiner Wiederwahl und im Zuge dieser Festveranstaltung davon sprach, dass ja wohl jeder sagt, es muss sich an der Lehrerbildung was ändern. Und jetzt gibt es auch dafür eine Kommission in der Staatskanzlei, orchestriert durch beide Ministerien, das hat es noch nie gegeben. Die einen haben mich immer dahin geschickt und die anderen dorthin geschickt und keiner wollte miteinander reden. Also jetzt reden wir sozusagen gemeinsam darüber, alle Lehrerverbände, alle Universitäten, all diejenigen, die betroffen sind und die es womöglich dann mal betrifft. Ein guter Dialog soll hier stattfinden. Das ist für mich schon mal der erste Schritt. Es ist noch keine Änderung. Ich will aber auch noch eins dazu sagen, also die Universitäten sind nicht alle stehen geblieben. Wir hatten neulich eine Tagung, die hieß Spielräume nutzen. Und wir konnten ganz viele Projekte aufzeigen in der Lehrerbildung, wo Spielräume genutzt werden, jetzt schon in Bayern, auch in anderen Bundesländern, da haben auch welche eingeladen und haben uns da anregen lassen. Aber es ist durchaus schon machbar, auch jetzt Lehrerbildung anders zu denken. Wir haben ein eigenes Modell im BLLV, das heißt flexible Lehrerbildung. Wir wollen, dass ein Lehrer erstmal Lehrer wird, sich dann für die Schulart entscheidet und am Schluss spezialisiert. So hätten wir diese drei Phasen uns überlegt, also nicht gleich für eine Schulart entscheiden, sondern erstmal, ich will Lehrer werden. Dann entscheide ich mich für die Schulart, dann mache ich viele Praktika, reflektiere mich oft in der Praxis, damit ich nicht nach 5 Jahren fertig werde und sage, oh je, da sitzen ja Kinder. Also das ist ja manchmal so, dass das einen Überraschungseffekt hat. Das darf nicht passieren. Und wir glauben auch, dass der Lehrer längerfristig nicht die eierlegende Wollmilchsau sein kann und alles können kann, sondern dass er sich spezialisieren muss, so wie das ja in anderen Wirtschaftsbereichen auch der Fall ist. Insofern haben wir klare Ziele für die Veränderung der Lehrerbildung. Ich bin aber auch da optimistisch, dass über den Dialog und über das Anstecken von vielen, die da mitreden, auch eine Veränderung geht. Auch wieder nicht morgen. Die Lehrerbildung ist noch ein dickeres Brett wie die Schule an sich, sage ich mal, weil die Autonomie der Universität natürlich auch noch zu Buche schlägt.
Ja, wir müssen ja drüber sprechen heute, Lehrerbildung und künstliche Intelligenz. Wir kommen ja gar nicht drum herum aktuell um das Thema. Wo sehen Sie aus Sicht des Lehrerinnen- und Lehrerberufs Chancen und Risiken in der künstlichen Intelligenz?
Also erstmal dürfen wir und haben wir keine Angst vor Entwicklungen, die diese Welt da draußen mit sich bringt. Es wäre fatal, wenn die Institution, die Menschen auf die Welt von morgen vorbereiten soll, von der Welt von heute Angst hätte und sagen könnte, das ist uns egal, also da draußen die Welt dreht sich irgendwie links rum, rechts rum oder was weiß ich, wir machen hier einfach weiter. Also das ist ein No-Go. Das heißt, wir haben keine Angst vor diesen Entwicklungen. Die Frage ist nur, wie wir diese Entwicklungen in unser Doing integrieren. Und wenn das nicht stattfindet im Sinne von Vordenken, sondern wenn wir permanent hinterherrennen und immer die ewig Gestrigen sind und eigentlich noch am liebsten die Folie auflegen würden auf diesen Overhead-Projektor, dann funktioniert es natürlich nicht. Das heißt, man müsste uns die Chance geben, neue Entwicklungen als Erster zu schnallen. Wir müssen die Chance haben, möglichst schnell in der Lehrerfortbildung all das mitzukriegen. Wir müssen die Möglichkeit und die Freiheit und die Zeit haben, uns mit dem zu beschäftigen. Das geht aber nicht, weil wir permanent auf der Strecke leisten sollen. Also wir sollen die KI super integrieren, sollen alles online auch reinholen, aber nicht drüber nachdenken, wie eigentlich sinnvoll das ist. Hauptsache, wir haben Whiteboards in der Schule und wir haben 100% von dem Digitalgeld ausgegeben. Bringt ja gar nichts, wenn wir nicht überlegen, wie wir KI in den Unterricht integrieren. Und ich würde gerne ein Beispiel dazu sagen. Ich war eben vor den 15 Jahren Schulleiterin, 10 Jahre auch Lehrerin an einer großen Hauptschule, hieß es damals noch. Und da habe ich oft Referate halten lassen. Und dann hast du dir manchmal gedacht, nee, Maximilian, also dieses Referat hast definitiv nicht du geschrieben. Ja, du weißt, glaube ich, gar nicht, was du sagst hier. Und dann hast du Folgendes gemacht und hast gesagt, du warte mal, was hast du gesagt? Moment, ich verstehe gar nicht, was bedeutet das jetzt? Ja, und dann hat der Maximilian auch nichts verstanden. Also der hat dann das halt abgelesen und dann hast du ganz schnell kapiert, das hat der Opa gemacht oder der Papa oder die Mama. Jetzt macht es halt KI. Wo ist das Problem? Einfach nachzufragen, hey, hallo, woher weißt du das? Was bedeutet das? Woher hast du die Information? Hast du noch jemanden gefragt? Haben wir damals auch gesagt, du, der Opa hat aber eine komische Meinung. Also ich habe eine andere Meinung. Hast du schon mal geguckt? Gibt noch andere Meinungen. Also das ist alles nichts Neues, aber wir müssen die Geschwindigkeit natürlich aufnehmen und wir müssen vor allem eins tun, unsere Art und Weise der Bewertung ändern. Ich kann nicht das Produkt jetzt bewerten, den Opa oder die KI, sondern ich muss das Kind in der Denkleistung bewerten, wie sie mit dem Wissen vom Opa oder der KI umgegangen ist. Deswegen wird mir nicht Angst und Bang, rein damit. Das kann auch sehr viel Förderliches bedeuten. Sehr viel individuelle Förderung ist möglich durch KI, durch individualisierte Plattformen, durch Lernspiele. Es gibt so viel Cooles, wenn wir halt einfach die Zeit hätten, das gut zu reflektieren, um dann auch professionell zu integrieren.
Können Sie vielleicht, weil der Opa ist vielleicht nicht ganz so niederschwellig wie ChatGPT. ChatGPT ist ja eigentlich Tag und Nacht verfügbar, wann immer ich es will und brauche. Opa geht abends schlafen oder wohnt nicht bei mir. Das ist ja immer ein Nachteil. Aber wenn Sie sagen, wir müssen lernen, die Bewertung in diesem Kontext eigentlich zu stellen, wie sieht das konkret aus? Also wie meinen Sie das? Wie wird Leistungsbeurteilung dann noch möglich in Zukunft?
Also sehr wichtig. Wir im BLLV sind nicht gegen Leistung. Wir sind auch nicht gegen Noten und wir sind auch nicht für Kuschelpädagogik, sondern wir wissen, dass Kinder wie alle Menschen leisten wollen und Rückmeldung haben wollen. Was aber heißt eine 4? Sagen Sie mir mal, also Aufsatz 4, was kann der jetzt und was kann er nicht? Ich habe Gott sei Dank viele Freunde, die nicht Lehrer sind und die hier so mittelständische Unternehmen haben, die immer zu mir gesagt haben, du, da hat sich einer beworben, kannst du mal das Zeugnis angucken, was ist denn das für einer? Dann habe ich mir das so angeguckt und dachte, ja, also 5 Physik, 3 Chemie, 2 Mathe, 1 Deutsch. Und dann fragen die, du, soll ich den anstellen? Ja, was machen denn die Menschen da draußen? Die machen Assessments. Die schauen sich die Menschen an. Also ist doch mal die Frage schon berechtigt, ob der Vierer irgendwas aussagt jetzt. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir keine Noten mehr geben wollen oder dass wir keine Lernprodukte mehr bewerten wollen. Aber der Weg hin zum Ergebnis ist entscheidend. Die aktuelle Pädagogik heißt Kompetenzorientierung. Kompetenzen, das ist angewandtes Wissen. Also ich lese hier jetzt was, dann überlege ich, was heißt denn das und dann sage ich das. Also lesen, abspeichern und dann drüber reden. Lesen, abspeichern ist Wissen, drüber reden ist Kompetenz. Also wir wollen einen elaborierteren Lernbegriff, der heißt, ich habe das auswendig gelernt, meinetwegen. Momentan kriegst du fürs Auswendiglernen die 1 und die Kinder, die super durchs System kommen, haben geschnallt, wie unser System funktioniert. Ob die das alles wissen, egal, haben lauter 1er. Die sind sau intelligent, machen es genau so, wie es die Fleischmann will und dann kriegt man eine 1. Das schreibt man noch schön und dann malt man noch ein Bild drunter und dann sagt man, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Schauen Sie, ich habe es so gemacht wie Sie. Und dann kommt es gut an. So, dann kriegst du eine 1 und was kann das Kind? Die Frage ist doch, wie gehe ich mit dem Wissen um? Und nicht, wie verkaufe ich mich im Sinne von System immanent? Ich habe das System kapiert und so verhalte ich mich und kriege die 1. Nein, wir brauchen elaboriertere Lernbegriffe, die da heißen, wie kommst du zu deinem Wissen? Wie hast du es abgewogen? Wie medienkritisch bist du damit umgegangen? Wie kannst du es verkaufen? Wie kannst du es in einen guten One-Pager bringen? Wie kannst du darüber ein Referat halten? Und dann dürfen wir alles bewerten, gerne mit einer Note. Aber die Note ist anders kriterial bezogen. Ich kann auch Kollaboration bewerten. Ich kann bewerten, wie man das Ergebnis in einen Dialog integriert. Ich kann bewerten, wie ein Schüler aus 5 verschiedenen Infoquellen das Richtige rauskriegt. Der kann nicht einfach alles 5 zitieren, sondern der schaut sich das alles an. Dann hat er am Schluss 2 Kernthesen und die kann er super abwägen, weil er die anderen 3 abgeschlagen hat und gesagt hat, das war Falschinfo. Ich habe zum Beispiel neulich eingegeben in KI, ab wann ich Präsidentin wurde. Dann stand da allen Ernstes 2019, falsch. 2015 wurde ich Präsidentin. Also man muss schon auch mal, das ist jetzt nur ein billiges Beispiel, wo die Jahreszahl halt falsch war. Ach so, und dann hält der das Referat und sagt 2019. Und hat überhaupt nicht nachgedacht, ob 2019 stimmt oder nicht. Also ich glaube, denken müssen wir bewerten, elaborierte Lernprozesse, den Prozess des Lernens und nicht immer nur das Produkt und eine plumpe 4 geben, ist easy, das haben wir gelernt, ich kann so korrigieren, aber hilft der Gesellschaft von morgen nicht unbedingt weiter.
Vielen Dank bis hierhin. Ich würde gerne aus Bayern einmal höher fliegen wollen. Unsere Absolventen sind ja immer mehr mit einer globalisierten Welt konfrontiert. Wo sehen Sie unser Schulsystem im internationalen Vergleich?
Machen wir mal ganz einfach als Schulleiterin, wenn ich Schülerinnen und Schüler aus anderen Bundesländern aufgenommen habe, dann habe ich immer gesagt, warten Sie mal kurz, wir überlegen mal, in welche Jahrgangsstufe Ihr Sohn kommen soll. Und dann hatten wir hier oft die bayerische Arroganz und haben gesagt, erst mal eine Stufe tiefer bitte, ja, weil wir haben ja hier die beste Bildung in Bayern. Wie kommen denn wir mit Ihrem Sohn zurecht? Am besten, wir setzen die Latte etwas tiefer, dann sind wir vielleicht auf der Ebene, wo in Ihrem Bundesland sie unterwegs waren und dann kommt ihr Kind gut in den Tritt. Also das Schulsystem an sich sagt, und das habe ich auch durchaus beobachtet und das sagen auch die Zahlen, wir haben ein sehr hohes Leistungsniveau. Jetzt ist nur die Frage, was ist hoch? Die Art und Weise, wie wir unterrichten oder das Bildungsbürgertum und die sozioökonomischen Hintergründe der Elternhäuser? Also die Spaltung in Bayern ist so hoch wie in keinem anderen Bundesland und wir sind in Deutschland insgesamt in der Bildungsungerechtigkeitsdiskussion leider Spitzenreiter. Heißt also, das Kind von Eltern, die nicht so bildungsaffin sind und die sozioökonomisch nicht so gut ausgestattet sind, hat schlechtere Bildungschancen. Andersrum, in Bayern gibt es viele Menschen mit Kohle, viele Menschen, wo die, ich muss es jetzt leider mal so sagen, die Mama sich um die drei Kinder kümmern kann, weil Daddy Big Business macht, sodass wir da Zeit haben für Kinder und Geld haben für Kinder. Das heißt, die Reichen an Zeit und Geld füttern ihre Kinder nach, indem sie für ihre Kinder dann das Beste anbieten und die haben dann die besten Bildungschancen in Bayern, weil wir da viele haben, die sich das leisten können. So, und das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, was ich gerade sage. Das liegt also nicht am guten Schulsystem, sondern das liegt an unseren Menschen, die hier leben, die sich das Leben und die Bildung der Kinder leisten können. Schauen Sie sich in Ihrem Umfeld um. Was machen Eltern mit ihren Kindern, die sich's leisten können? Sie fördern die Kinder. Und was machen die, die sich's nicht leisten können? Da haben wir oft die Eltern gar nicht gesehen in der Schule. Also haben wir dann geguckt,
wie
wir
die mitnehmen. Die Frage war ja nach der Internationalität. Ich habe Sie jetzt so verstanden, der deutsche Wohlstand stellt auch sicher, dass wir im internationalen Vergleich im Bildungssystem kein Problem haben. Das heißt, ich habe eine Korrelation zwischen deutscher Wohlstand und Bildungssystem im internationalen Vergleich.
Das stimmt. Ja, ich weiß schon, dass ich immer viel rede, aber so schnell ging das jetzt nicht. Also Sie haben jetzt alles kapiert, was ich gerade schon sagen wollte. Aber jetzt ist die Frage, wenn das so ist, bin ich bei Ihnen. Ist aber schon wichtig, nochmal hinzuschauen, was können unsere Kinder? Und wir waren gerade bei der Systemlogik. Also geben Sie mir einen Viertklässler und ich mache Ihnen den Pronto fürs Gymnasium, sage ich jetzt mal hier so, ja. Ich weiß ganz genau, was gefragt ist und ich bin Lehrerin, ich kann das jetzt nun mal 1:1 easy, das haben wir drauf. Also mache ich den fit fürs Gymnasium mit der 233. Was aber der ich war schon international, was Sie wollten, was jetzt der aber im internationalen Vergleich kann, welche Kompetenz der hat, richtet sich natürlich wieder nach dieser Systemlogik. Also er konnte gut auswendig lernen. Die Frage ist, wie viel machen wir denn zum Beispiel, und jetzt bin ich dabei, das kritisch zu sehen, im Bereich der Nachhaltigkeit. Wie viel politische Bildung haben wir? In Bayern sind wir das Schlusslicht an Stunden für politische Bildung zum Beispiel. Wie viel machen wir im Bereich des Teamlearnings? Wie stark gehen wir mit den Jugendlichen ins Ehrenamt? Wie sehr fördern wir die Digitalität der Jugendlichen? Also jetzt ist die Frage, international sind welche Kompetenzen gefragt? Welche Kompetenzen bilden wir in unserem Schulsystem aus? Und wer hat gute Noten? Und das wollte ich praktisch begründen und sagen, der hier gute Noten hat, ist gut gefittet durch die Möglichkeiten der Eltern, hat aber womöglich nicht die Kompetenzen, die am internationalen Arbeitsmarkt gefragt sind. Ich möchte es mal noch kürzer machen. Selbst an unserem Arbeitsmarkt gibt es ganz viele, die immer wieder sagen, auch in den Universitäten, oh Gott, die können ja gar nichts mehr. Also die können ja weder rechnen, noch können die ein ordentliches Gespräch führen. Also teamfähig sind sie auch nicht mehr. Also die Frage ist, ob wir gleich ins Internationale gehen müssen oder ob wir sagen, und da würde ich dann enden wollen, die Art und Weise, wie Schule in Bayern und in Deutschland aufgestellt ist und die Frage nach, welche Kompetenzen braucht eine agile Arbeitswelt von morgen und auch noch dazu eine globale, internationale, würde ich so beantworten, dass wir sehr traditionell unterwegs sind. Gott sei Dank, viele Eltern haben die nachfüttern können, aber im internationalen Vergleich glaube ich nicht, dass wir die sind, die High Potentials sind.
Frau Fleischmann, vielen Dank. Die Zeit kommt sozusagen voran und wir neigen uns dem Ende unseres Gesprächs. Eine Frage habe ich, die ich stellen soll im Auftrag meiner Tochter. Und Sie haben gerade über Internationalität gesprochen und das ist eigentlich ganz interessant. Sie fragt sich, warum müssen wir in Deutschland, ja, das ist die Sichtweise quasi der Kunden, der Lehrer, ja, die Schüler, warum müssen wir so früh anfangen? Macht es Spaß, weil einfach nur was weh tut, gut tut, dass wir im Vergleich zu in Frankreich, England so früh morgens anfangen müssen, obwohl wir eigentlich wissen, dass es nicht sinnvoll ist, oder ist es nur eine Tradition?
Das ist eine sehr sinnige Frage von Ihrer Tochter, auch politisch momentan hoch diskutiert hier auch in Bayern. Die FDP hat es auf dem Schirm und will gerne um 9 Uhr den Schulstart haben. Also da steckt jetzt nicht nur die Idee Ihrer Tochter dahinter, sondern fragen sich viele. Die Antwort meinerseits ist da folgende. Es geht schon, also es gibt Schulen, die starten um 7.30 Uhr und es gibt Schulen, die starten um 8.30 Uhr. Also diese Flexibilität gäbe es, das Schulgesetz gibt es her. Es richtet sich in der Regel nach den Erreichbarkeiten der Schulen vor Ort. Also manchmal sind so Schulzentren, die sich abgesprochen haben, dann beginnt man später oder eben eher. Das hängt meist mit dem Verkehr zusammen. Also das muss man sich mal geben. An solchen Dingen hängt es dann. Dann ist es die Tradition. Um 8 Uhr geht die Schule los und fertig. Und in Bayern ist es Eulbeerschuss gewesen. Also ist es immer weiter so. Das ist ein Argument. Das muss man nicht unbedingt für gut heißen, aber das ist eines. Dann tickt die Arbeitswelt sehr stark in diesem Rhythmus. Also Sie sind ja Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Sie wissen ganz genau, dass so diese 8 Uhr Marke, weil die Kinder da Schule starten, auch immer überlegt wird, wann kann denn ein Meeting angehen und so weiter. Also wir sind da sehr getrimmt drauf. Das wären jetzt so die Faktoren, warum man festhält. Mir als Pädagogin liegt noch eins am Herzen und das könnten Sie Ihrer Tochter gerne auch mitteilen. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die sind durchaus auch sehr interessiert daran, dass die Kinder gute Ergebnisse erzielen in der Schule. Wir müssen nicht um 8.05 Uhr die Schulaufgabe schreiben in der 8. Klasse, wo wir wissen, dass die eigentlich noch alle gar nicht wach sind. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, sich auch einzustellen auf den Biorhythmus und der ist unterschiedlich. Der ist bei den kleinen 1-2 Schülern völlig ein anderer wie der bei den Schülern, sagen wir mal, 9.-10. Klasse. Das heißt, es wäre jetzt für mich sachlogisch zu sagen, man flexibilisiert, man schaut und da gibt es auch wissenschaftliche Studien, wann ist sozusagen der Leistungspeak der unterschiedlichen Altersstufen und wir richten uns nach den Leistungspeaks der Schülerinnen und Schüler. Da brauche ich dann aber nicht Schule starten um 8.30 Uhr, 9 Uhr oder 9.30 Uhr, sondern da brauche ich ein Schulsystem, das sich ausrichtet auf die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Und das haben wir nicht. Das heißt, mancher Lehrer hat gar keine Chance. Der muss um 8.30 Uhr die Schulaufgabe schreiben, weil er keinen anderen Timeslot hat, um die in dieser Woche zu schreiben. Also ja, Flexibilisierung, Ideen von Schülern aufnehmen. Ich weiß, das gibt es auch schon. Und es gibt noch eine Antwort, die muss ich noch dazu sagen. Es gibt Ankommensphasen und zwar vor allem bei den Kleinen, wo wir um 7.30 Uhr ja schon im Klassenzimmer aufmachen und wo wir erst um 8.30 Uhr sozusagen gemeinsam starten, weil wir wissen, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die brauchen erstmal ein smoothes Hineinkommen, die brauchen erstmal einen Kontakt zum Freund, die brauchen einen Kontakt zur Freundin, die brauchen den mit mir. Und die Pubertierenden, da haben wir ja dann andere Probleme, sage ich jetzt mal, die würden vielleicht gerne länger schlafen und würden dann, sagen wir mal so gegen 9 Uhr, 10 Uhr in die Puschen kommen. Die Frage ist nur, ob die dann auch alle bis 16 Uhr bleiben wollen würden. Und unser Schulsystem tickt ja schon immer noch halbtags auch, wo man dann irgendwie gegen 1, 2 irgendwie die Schule verlässt. Also das müsste man andenken, aber ich glaube, es ist eine Frage von vielen, die zeigt, dass man nichts Starres braucht, sondern eigentlich was Flexibles.
Frau Fleischmann, vielen, vielen Dank für das engagierte, selbstkritische Gespräch, auch zum Bildungssystem. Wir wünschen Ihnen sehr viel Erfolg. Ihre Dynamik ist ansteckend, finde ich. Und die brauchen wir wahrscheinlich, um tatsächlich die Beharrungskräfte zu verändern. Und von daher alles Gute, herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
Ich sage herzliches Dankeschön und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Agoratalk, Platz für Perspektiven.
Der Informationspodcast mit Meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.